Also, zu unserer Erinnerung, unser Generalthema, Generalüberschrift ist immer noch der edle Achtfache Pfad. Unterabteilung, gleich dritte Abteilung, rechte Sammlung, Sama Samadhi, mit rechte Mühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung im engeren Sinn. Ich habe so ein Bild vor Augen, da ist ein Schiff auf dem gefährlichen Meer des Samsara unterwegs und versucht, einen sicheren Hafen anzusteuern. Und glücklicherweise hat das Schiff einen Steuermann oder einen Kapitän, der 8 Instrumente zur Verfügung hat, um den Kurs richtig anzupeilen und das Schiff da anlanden zu lassen. Und was den realen Samsara angeht, gibt es genau den achtfachen Pfad, der dasselbe erreichen kann, dass man den sicheren Hafen von Nibbana erreichen kann. 8 Dinge stehen zur Verfügung, aufgeteilt in 3 Portionen. Die ersten haben wir schon behandelt, rechte Anschauung, rechte Intention, das ist der Weisheitsteil. Dann hatten wir über den Ethikteil gesprochen, rechtes Handeln, rechte Rede und rechte Lebensführung bleibt übrig, das was heute Morgen zu besprechen ist, der Teil der rechten Sammlung, Sama Samadhi. Mit diesem dritten Schwerpunkt betreten wir sozusagen eine neue und andere Dimension der Existenz, weil es jetzt um das direkte Training der Psyche geht. Wir haben es jetzt sozusagen direkt, nicht mehr indirekt, sondern direkt mit der eigenen Psyche zu tun, die wir mehr oder weniger auf Vordermann bringen wollen. Und diese Aktionsfelder sind sehr viel weniger offensichtlich als die anderen, weil da sich sehr viel im Verborgenen tut, wo man erstmal gucken muss, was ist da überhaupt los und wie gehe ich damit um. Landläufig wird dieser Bereich der buddhistischen Praxis Meditation genannt, wo sich jeder ein bisschen was anderes vorstellt. Der Buddha hat dafür den Begriff Bhavana gefunden oder geprägt. Und Bhavana heißt entfalten, ja, ins Dasein bringen, ja, in das Leben hineinbringen und füttern und fördern, dass das groß wird. Um was geht's? Es geht um die Entfaltung heilsamer innerer Eigenschaften und Fähigkeiten. Mit diesem Trainingsprogramm betreten wir aber zugleich so etwas wie eine Komfortzone der Existenz. Wer sich da bewegt und erfolgreich bewegt, hebt sich schon ein ganzes Stück ab von den Niederungen des allgemeinen Lebens. Weil es hier, wenn wir über Samadhi reden, um innere Stabilität geht, um inneren Frieden, um Ausgeglichenheit, also um einen inneren Zustand, von dem man noch eher sagen kann, ja, so lässt sich's aushalten, eher im Vergleich zu dem allgemeinen Gewühle des Lebens. Wichtig ist dabei, oder der Hintergrund ist dabei, dass sich mit dem Training von Samadhi unsere innere Befindlichkeit, unser emotionaler Status wesentlich hebt. Weil mit diesem Training andere, unbekanntere Formen von Freude, von Wohl auftauchen und sich da bei uns einnisten. Und dieses Wohlsein hat nichts zu tun mit dem Kick, den wir sonst aus den Sinnesdingen immer mal wieder ein Stückchen für uns sozusagen erhaschen. Diese Art von Wohl hat eine ganz andere Qualität. Zum einen ist dieses Wohl in uns selbst verfügbar. Man muss nicht draußen irgendwo suchen, sondern das Ding ist ganz nah, ist nicht abhängig von äußeren Bedingungen. Das zweite ist, dass diese Art von Wohlbefinden beständiger ist und zuverlässiger ist als all die einzelnen Freudepixel, die man so in der Welt aufgreift. Und das dritte, nicht zu unterschätzen, diese Art von Freude ist harmlos. Wer sie hat und haben möchte, muss niemandem etwas wegnehmen. Er tritt nicht in Konkurrenz mit jemandem. Es gibt keinen Streit, keinen Ärger, keinen Krieg um diese Art von Freude, von Glück, Zufriedenheit. weil die unabhängig ist von dem, was sich um uns herum tut. Dritter wichtiger Merkposten ist, dass wir mit Samasamadhi die entscheidende Etappe der Vervollkommnung auf dem Weg beschreiten, weil der Herzensfrieden, der Geist, die Psyche in die Lage ist, versetzt, die Realität ganz anders, realistischer zu sehen, als das ein verblendeter Geist tut. Und damit kann man sich in die Lage versetzen, Dukkha sehr viel genauer anzuschauen, genauer festzustellen, woher es kommt, was unser Geist an Blödsinn macht, den wir sonst gar nicht mitkriegen, also den inneren Mechanismus mehr auf die Spur zu kommen, die Konsequenzen daraus zu ziehen und entsprechend sich frei zu schaufeln von all den Dingen, die unser Leben belasten. Im Kern geht es darum, nach und nach alle unheilsamen psychischen Faktoren, Eigenschaften, Kräfte zu eliminieren und sie zu ersetzen mit dem, was heilsam ist. Und wie das im Leben so ist, man kriegt es nicht geschenkt, auf dem Tablett serviert, sondern muss auch das trainieren, einüben und immer mal wieder tun. Es hat also auch einen Übungsaspekt. Und dieser Übungsaspekt teilt sich auf in drei Unterabteilungen, wenn man so will. Ich habe sie schon genannt. Rechtes Mühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Das war jetzt das Programm für heute Morgen und jetzt werde ich der Reihe nach ein paar Sätze über die einzelnen Punkte vortragen. Rechtes Mühen. Hauptaufgabe ist der richtige Umgang mit den eigenen mentalen Vorgängen. Und da sind wir so abseits normalerweise von dem, was sein könnte und sein soll, dass man sich gar nicht so recht vorstellt, weil im Kern lassen wir dem, was sich in unserem Geist tut, freien Lauf. Alles, was da kommt, sagen wir, das bin ich, das ist mein Gedanke, das ist wichtig, das ist richtig, das mache ich dann. Ist alles im Grunde. Nicht alles, aber zum höchsten Grade, im höchsten Ausmaß Blödsinn und nicht zielführend. Und die Aufgabe des rechten Mühens oder der rechten Anstrengung ist, nur Herr zu werden über das, was sich in unserem Geist, in unserem Kopf tut und nach alles das auszusortieren, was einem niedrigeren Existenzniveau entspricht und unser geistiges Niveau sozusagen innerlich und auf Dauer zu erhöhen und zu stabilisieren. Und wie der Name schon sagt, rechtes Mühen oder rechte Anstrengung braucht es dafür einen bestimmten Energieaufwand. Denn jede Veränderung, die sich irgendwo tut, zumindest die zur Verbesserung hin, die braucht so ein bisschen einen Kick, einen Schub. Und das sagt der Buddha auch, ihr kriegt nichts geschenkt, ihr kriegt alles, was ihr wollt, aber Ursache und Wirkung ist dabei immer zu bedenken. Samavayama heißt es, die rechte Anstrengung, und das will ich jetzt mal in seinen eigenen Worten euch vorstellen, dass ihr das in Erinnerung noch mal habt. Er fragt, was ist rechtes Mühen? Da zeigt jemand den Willen, bemüht sich, setzt seine Tatkraft ein, fasst sich ein Herz, kämpft, damit noch nicht entstandene schlimme und unheilsame Dinge nicht aufsteigen. Da zeigt jemanden den Willen, bemüht sich, setzt seine Tatkraft ein, fasst sich ein Herz und kämpft, damit schon aufgestiegene, schlimme und unheilsame Dinge verschwinden. Und genauso geht es umgekehrt, da gibt es eine Mühe, dass das, was an guten Dingen noch nicht da ist, endlich zum Vorschein kommt und das, was schon da ist, stabilisiert wird, ausgebaut wird, vollendet wird. Das ist das Grundprogramm. Und ihr habt an den Formulierungen gehört, es geht nicht so drum, ah ja, gut, mach ich mal oder so. Sondern hier wird immer wieder gesagt, x-mal, man muss Input geben, man muss das richtig wollen, man muss das anstreben, man muss da Power dahinter geben, man muss dranbleiben, man muss das mit Nachdruck entschlossen tun. Sonst so, ja, schauen wir mal, ob es funktioniert. Läuft nicht. Ohne das Wort zu gebrauchen, hat der Buddha hier über die fünf Kämpfe gesprochen. Es geht ja immer um geistige, vier. Eins, zwei, drei, vier. Genau, vier Kämpfe gesprochen. Es geht immer darum, diese vier Facetten im Auge zu behalten. Zunächst einmal geht es darum, dass das, was an Negativität so im Potenziellen sich verbirgt, keine Chance bekommt, aufzusteigen. Das ist das Prinzip Vermeiden. Das Zweite, wenn etwas nun doch da ist, kommt oft genug vor, dass man dann guckt, wie kriege ich es möglichst schnell weg. Das ist das Überwinden. Und wenn man feststellt, na, es gibt doch das eine oder andere, was ich mir an positiven Dingen angewöhnen könnte, dann muss man gucken, wie mache ich das, wie bringe ich das sozusagen zum Entstehen, wie entfalte ich das. Und wenn ich merke, es ist was da, muss ich aufpassen, dass das nicht gleich wieder verloren geht. Das heißt, ich muss das erhalten, unterstützen, pflegen. Das ist sozusagen das Grundprinzip, das verbunden ist mit den vier Kämpfen oder mit der rechten Mühe. Und das will ich ein bisschen mit Inhalt füllen, weil wir bisher eigentlich nur die Formel gehört haben, die der Buddha verwendet als Merkposten, aber das muss ja ein bisschen auch lebendig werden. Auf Deutsch, was ist schlimm und unheilsam, beziehungsweise was ist förderlich und heilsam? Hinweise dazu haben wir schon bekommen im Zusammenhang mit der rechten Gesinnung. Da sind wir ja auf einem ähnlichen Arbeitsfeld gewesen. Und dort hat der Erwachte ja drei Schattenseiten der Psyche, drei Charakterschwächen schon genannt. Wir haben einmal gesprochen vom Begehren, vom Übelwollen, ja, und von der Rücksichtslosigkeit. Das sind die drei Grundkategorien. Wenn man das ein bisschen konkreter haben will, wie zeigt sich das im Leben? Hat er uns auch jede Menge Stichworte gegeben. Ich nenne sie euch mal. Neid zum Beispiel, Geiz, Eifersucht, Animosität, Feindseligkeit, Starrsinn, Ärger, Geltungsdrang, Übermut, Unhöflichkeit, Rohheit, Machtstreben, Hochmut. Ich könnte den ganzen Vormittag so weiter vorlesen oder weiter sprechen, weil unsere Psyche unendlich reich ist an Dingen, die man eigentlich nicht brauchen kann. Und er sagt uns dazu, nicht, dass man denkt, naja gut, das habe ich halt, ne, so bin ich halt, sondern er sagt dazu, das Kreisen unseres Geistes, des Denkens immer wieder um diese Dinge macht unseren normalen Zustand aus, aber ist von Nachteil. Wir dürfen nicht erwarten, dass diese Geisteshaltung wirklich zu etwas führt, was taucht. Und wenn man sich das vor Augen führt, weiß man schon, ja, muss man da den Umkehrschluss ziehen, was sind denn die drei förderlichen Dinge, was ist denn das, was heilsam ist im Leben? Nun, das Freiwerdenwollen von sinnlichem Genuss, das Wohlwollen und die Rücksichtnahme. Wenn man das in konkretere Begriffe packen will, könnte man sagen, Bescheidenheit wäre eine Option, Zufriedenheit, Großzügigkeit, Nachsicht, Toleranz, Freundlichkeit, Offenheit, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Demut. Auch da gibt es tausend Potenziale, die in uns vorhanden sind, vielleicht ganz klein, vielleicht schon ein bisschen aufgeblüht, aber alles Potenziale, die längst noch nicht ausgeschöpft sind. Und wo der Erwachte sagt, wenn ihr dem mehr nachgeht, könnt ihr sicher sein, dass da nur Gutes bei rauskommt. Da muss man im Einzelnen jetzt nachdenken und kalkulieren, sondern wenn man die Richtung weiß und die Richtung im Auge behält, kann es unterm Strich nur besser werden. Und das ist die Zielvorgabe, diese Punkte im Auge zu behalten. Und die will ich jetzt nochmal mit Beispielen belegen, was der Buddha konkret empfiehlt, mit diesen Dingen richtig umzugehen. Nummer eins ist der Punkt Vermeidung. Da ist sein Hauptstichwort die Sinneszügelung. Mönche, sagt er, haltet ständig die Tore der Sinne bewacht. Habt ihr mit dem Augsinn eine Form erblickt, mit dem Ohrsinn einen Ton gehört und am Ende mit dem Geistsinn einen Geistesinhalt erfasst, so haltet euch nicht damit auf, der Erscheinung nachzugehen und dem nachzugehen, was euch dabei einfällt. Denn wenn Augsinn, Ohrsinn etc. etc. Geistsinn unbewacht bleiben, dann können Begehrlichkeit und Missmut üble, unheilsame und unheilstaugliche Eigenschaften Einfluss erlangen. Da sind wir beim Generalthema unseres Lebens oder eines der Generalthemen unseres Lebens, Sinneskontakte. Wir haben ja die meiste Zeit des Tages permanent Sinneskontakte. Die kann man überhaupt nicht vermeiden. Aber was man tun kann, man kann richtig mit ihnen umgehen und kann sie sozusagen bändigen oder kann sie auch reduzieren. Das ist die erste Aufgabe, die er uns hier stellt. Also der richtige Umgang mit Sinneskontakten. Man könnte auch sagen, ein Stück Selbstbeherrschung lernen. Wie gehe ich mit dem um, was auf mich einprasselt? Und da ist die Hauptbotschaft, dass wir aus einem einzelnen oder mehreren begrenzten Wahrnehmungsakten nicht gleich Romane schreiben. Und das ist unser Problem. Da ist irgendwas, kommt uns in den Geist und sofort kommt die Assoziationsmechanik, die Assoziationskette ins Rasseln und uns fällt dieses und jenes ein. Wir begegnen jemanden, der uns unlieb ist. Da wissen wir sofort, wann der was zu uns gesagt hat, was uns geärgert hat und wo wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Und es war übel und die ganze Lebensgeschichte beschäftigt uns den ganzen Tag, während der schon längst auf der Couch zu Hause sitzt und Zeitung liest. Und umgekehrt auch, wenn uns was Attraktives erscheint, sagen wir auch nicht, ach, wie schön, gut, vorbei, sondern, oh, das wäre ja was, das wäre genau das Richtige für mich. Und übrigens hatte ich das vor 4 Wochen schon mal, aber da hat das und das gefehlt, vielleicht wird es ja diesmal besser. In dem letzten Urlaub war das ja ganz toll und im nächsten Urlaub, ja, da will ich mal sehen, dass ich das noch ein bisschen optimiere und. Ihr kennt ja diesen Rattenschwanz. Und das ist die Aufgabe dieser Art von Übung, zu sagen, ich mache hier einen Cut, Schluss, ich habe das gehört, vorbei. Ja? Der Buddha gibt ein schönes Gleichnis, bin ich erst die Tage drauf gekommen. Der normale Mensch ist wie ein Gong, ja? Man schlägt drauf und der Gong hallt ewig nach. Der Schlag ist schon längst vorbei, aber das Nachzittern ewig. Und da ist die Empfehlung, seid doch einfach wie ein Gong, der kaputt ist. Ja? Da schlägt man drauf, dann macht es einmal klatschen, ist vorbei. So. Ist eine heilsame Sache. Unter dem Stichwort Sinneszügelung. Und warum? Das sagt er auch nochmal in dem letzten Satz seines Vortrages. Weil, wenn man das nicht tut, eine Kette von unheilsamen inneren Zuständen aufkommt. Entweder in Richtung Begehren, ach hätte ich doch, habe ich aber nicht. Oder in Richtung ärgert mich, was ein Kerl, warum ich? Und all diese Negativitäten, die entweder so oder so auftauchen. Und da sagt er, mach doch mal einen Cut. Jetzt funktioniert das nicht immer und wir merken in unserem Leben, dass doch unheilsame Gedanken und Intentionen aufgestiegen sind, ist das Thema. Na, dann werdet sie los. Aber wie? Die nächste Antwort des Buddha. Wenn ihm oder ihr schlechte, unheilsame Gedanken aufsteigen, die sich auf Begehren, Aversion oder Verblendung beziehen, dann soll er oder sie, jetzt nennt er 5 absteigende Dinge, die ich nach und nach erkläre, das soll man tun, sodass ihm oder ihr die schlechten, unheilsamen Gedanken schwinden und vergehen. Dadurch wird das Herz still und befriedet und einigt sich und sammelt sich. Also da ist was Dummes aufgestiegen, ein Gedanke, und den kriegen wir los. Wie machen wir das? Die erste Methode, ideale Methode, sagt er, geht es darum, die Aufmerksamkeit von dieser Vorstellung weg auf eine andere, heilsame, bessere richten. Also er schlägt einen geistigen Szenenwechsel vor. Wenn einem der Gedanke auftaucht, so ein Blödmann, nicht die Geschichte weiterführen, sondern sagen, ah, weg mit dem Gedanken, das ist auch nur einer, der strampelt wie ich. Ja, hoffentlich kommt der an. Jetzt funktioniert das nicht, kommt das zweite Instrument aus der Schublade, dann soll der Betreffende das Elend derartiger Gedanken gründlich betrachten und bedenken, soll sehen, dass sie unheilsam und beschämend sind und Leiden zur Folge haben. Nicht? Man fragt sich bei den Gedanken, was bringt mir das? Nutzt mir das? Und dann kommt man schnell zum Ergebnis, nein, das schadet mir doch. Ich tue mir doch selbst keinen Gefallen damit. Und außerdem sind diese Gedanken unter meinem Niveau. Die passen eigentlich gar nicht zu meinem besseren Ich, zu meinem besseren als ich. Also lasse ich sie beiseite. So, das funktioniert auch nicht. Nächstes Instrument. Dann soll er sie nicht beachten, als wären sie nicht da. Psychologisch ist das sehr interessant, weil die Dinge erst ihre Bedeutung gewinnen, wenn wir ihnen unsere Aufmerksamkeit widmen. Wenn wir hingucken, wenn wir hinhören, wenn wir drüber nachdenken, da wird die Mücke erstmal groß und wird ein Elefant. Wenn man sagt, okay, ist in Ordnung, mach du dein Ding, ich kümmere mich nicht weiter drum, ja, dann wird man feststellen, dass der Einfluss, der sonst auf uns ausgeübt würde, nicht mehr da ist. Also wir lassen die Dinge nicht, wir schaffen sie nicht ganz weg, packen wir vielleicht gar nicht, aber wir lassen sie beiseite im Hintergrund so, lassen wir mitlaufen. Wenn das auch nicht funktioniert, ist die Option, das schwächer werden zu lassen. Also aus dem Geschehen wenigstens die Dynamik rauskriegen, wenigstens nicht eskalieren, nicht noch was dazu, sondern so nach und nach. Also warum rege ich mich denn eigentlich auf? Wozu denn? Lass gut sein. Und die letzte Möglichkeit, wenn alles nicht fruchtet, da hilft nur körperlicher Einsatz. Ja? Zähne zusammengebissen, Zunge an den Gaumen und gesagt, nein, ich will dich nicht denken, ich gebe dir nicht nach. Oder man hackt Holz oder man rennt 10 Kilometer durch den Wald, irgendwie mit körperlicher Anspannung die geistigen Prozesse sozusagen in den Griff kriegen. Ich füge nur jetzt in Klammern hinzu, das würde zu lange sein, das noch auszuführen, wenn jemand nur spezifische Probleme noch hat. Also der eine ist mir zu begehrlich, der andere zu hassgeladen, gibt es dann immer noch Sonderaufgaben und spezielle Übungen, wo man sagt, das ist für mich jetzt mal besonders. Ich habe jetzt die Dinge nur rausgestellt, die ein Stück weit allgemeingültig sind. Jetzt kommt das Entfalten. Kann ja sein, dass man merkt, so 1, 2 gute Eigenschaften fehlen mir noch. Ja, die anderen sind alle da, so ein kleiner Rest ist noch übrig. Wie kommen die zustande? Nicht von allein, sondern indem man sie einübt, indem man sie beachtet. Und da kann man mal gucken, wie sieht das im Alltag aus, so im Klein-Klein. Ja, das ist einfach der Punkt, dass man sich bewusst vornimmt, ich werde mal heute versuchen, mal höflicher zu sein als sonst oder Aufmerksamkeit den anderen Menschen zu widmen oder nachsichtiger zu sein, wenn mir was nicht passt. Also so in ganz kleinen Schritten und in kleinen Punkten mal einzuüben, wie kann ich denn über meinen Schatten springen, aus meinen Reaktionsmustern rauskommen und ein bisschen was besser machen? Oder wenn man das profihaft üben will, dann wird man das in der Meditation machen. Und da ist ja die Musterregel, ist ja immer, setzt euch hin und durchstrahlt die ganze Welt mit Metta und zeigt, was in euch steckt. Ihr kennt die Formel. Mit wohlwollendem Gemüt, mit erbarmendem, freudigem, gelassenem Gemüt durchstrahlt er eine Richtung, dann eine zweite, eine dritte und ebenso eine vierte. Er durchstrahlt die ganze Welt all überall mit einem wohlwollenden, weiten, erhabenen, unbegrenzten, freundlichen Gemüt, frei von Feindschaft und böser Absicht. Ich habe das trotzdem mal vorgelesen, um zu zeigen, in welche Dimensionen das wachsen kann. Also nicht nur, dass man seinem Nachbarn sagt, moin, moin oder so, sondern dass man in Gemütshaltungen hineinwachsen kann, die man sich so recht gar nicht vorstellen kann, die jenseits aller Begrenzungen liegen. Dazu gibt es aber noch eine Profi-Version. Das ist so die Laien-Version. Aber auch schon auf hohem Niveau. Ja. Aber die Profi-Version der rechten Entfaltung ist, sagt der Erwachte, wenn ihr die 7 Erweckungsglieder in euch sozusagen fit macht und die in euch sozusagen groß macht, dann seid ihr an dem Punkt, wo die Entfaltung richtig ist. Wer es nicht in Erinnerung hat, Achtsamkeit, Lehrergründung, Tatkraft, Jubel, Gestilltsein und Sammlung und am Ende Upeka. Das sind die eigentlichen Punkte, wo es darum geht, sie in sich zu entfalten. Und das Letzte mache ich kurz, das ist die Abteilung Erhalten. Man ist ja nicht ungefährdet, wenn man gute Eigenschaften hat. Gerade in einer Gesellschaft wie der unseren kriegst du immer mal gesagt, bist du blöd, warum machst du sowas, man muss sich doch heute durchsetzen. Also jeder ist sich selbst der Nächste, wenn du dich unterbuttern lässt, bist du selbst dran schuld. Soll heißen, man muss achten darauf, dass man das bisschen an guten Eigenschaften oder das Plus, das man schon hat, nicht einfach sausen lässt, es für selbstverständlich hält oder sich ausreden lässt, sondern darauf achten, dass man dabei bleibt und an dieser Stelle mal wirklich stur bleibt. So, da haben wir doch das rechte Mühen haben wir schon hinter uns gebracht. Ein Drittel von Sammlung haben wir schon erledigt quasi. Ist doch gut. Kommen wir zu dem Punkt rechte Achtsamkeit. Samasati. So, da fange ich immer an zu schlucken, weil dieses Wort ja mittlerweile ein Modewort geworden ist. Man findet das überall, wo man hinguckt, gibt es heute nur noch Achtsamkeit, auch weit außerhalb von Dhamma-Bezügen. In der Medizin, in der Pädagogik, wo auch immer. So. Ist an sich nicht schlimm, aber das Problem ist, dass damit dieses Wort, diesen Begriff, den der Buddha präzise gebraucht, so verwaschen ist, so widersprüchlich ist, dass du den eigentlich heute in den Papierkorb werfen müsstest, weil jeder etwas anderes darunter versteht. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich nochmal klar macht, und zwar immer in Bezug auf das, was der Buddha lehrt und nicht x-beliebige Leute darüber lehren. Was ist Achtsamkeit? Und da gibt der Buddha eine vielleicht überraschende Antwort erstmal. Er sagt, da besitzt der edle Jünger Achtsamkeit, ist mit höchster Achtsamkeit und Besonnenheit ausgestattet. Was selbst vor langer Zeit getan oder gesprochen wurde, dessen gedenkt er, dessen erinnert er sich. So, das ist die Hauptfunktion von Sati, dass man sich erinnert. So, und an was? Ach, nichts x-beliebiges. Wann war ich mit wem im Urlaub? Wann habe ich das letzte Mal Gänsekeule am Dillschaum gegessen oder sowas? Diese Dinge nicht, sondern man soll sich erinnern an das, was man selbst getan hat und was das Ergebnis davon war. Das ist ja die Urlehre des Buddha, Ursache, Wirkung, Handeln, Erleben. Denn wenn man das präsent hat, was man in seinem Leben alles schon an Gutem und Richtigem gemacht hat mit den entsprechenden Folgen, dann hat man doch erst die Chance, ja, aus seinen Fehlern zu lernen, sich neu aufzustellen und seine Handlungsweise den eigenen Erfahrungen anzupassen. Also Sati hat auch etwas damit zu tun, die eigene weisheitliche Seite zu stärken und zu sehen, wie Existenz, wie Leben funktioniert. Und ein zweiter Punkt, ist ein Unterpunkt, wenn ihr so wollt. Sati ist auch die Fähigkeit, sich zu erinnern, was der Buddha gelehrt hat. Dass man dann in Situationen, wo man seine Lehre braucht, nicht sagen, Moment, erst muss ich mal in den Bücherschrank gehen und die M13 rausholen und nachlesen, was er da zu dem Thema gesagt hat, sondern seine Lehre, seine Anweisungen müssen präsent sein. Das heißt, im Moment muss man sich erinnern, aha, jetzt das, jetzt ist das angesagt und jetzt ist das nicht angesagt. Also diese beiden Punkte. Wir sind aber jetzt, will ich erinnern, nicht bei Achtsamkeit ganz allgemein, sondern wir sind bei dem Punkt Achtsamkeit im Zusammenhang mit Samasamadhi. Da wird es ja nochmal besonders hervorgehoben, das Thema. Und da werden wir feststellen, oder haben schon festgestellt im Grunde, dass Sati jetzt nicht nur da auftaucht, sondern uns die ganze Zeit schon auf dem Achtpfad begleitet hat, obwohl wir das vielleicht gar nicht präsent haben. Denn schon an dem Punkt, wo es darum geht, dass wir uns eine rechte Anschauung aneignen, müssen wir aufpassen, was das ist. In seinen Worten, achtsam überwindet man falsche Ansicht und achtsam erlangt jemand richtige Ansicht und verweilt dabei. Und so kann man das anwenden, dieses Prinzip, immer mit diesem Wissen um das Richtige den ganzen Achtpfad zu gehen. Bei den Silas ist es genauso. Ich muss ja doch in einer Handlungssituation wissen, was angemessenes Handeln ist und was nicht. Also wenn die Spinne über die Bettdecke krabbelt, gucke ich eben nicht nach dem Kissen, um es platt zu hauen, sondern es fällt mir ein, das Tier will auch leben, also setze ich es besser raus. Ja. Oder wenn ich in einer unangenehmen Situation bin, wie winde ich mich raus, muss mir einfallen, dass auch Notlügen und Mogeleien nicht wirklich Ansatz sind. Also okay, na gut, tut mir leid, so und so war's, muss ich das zugeben. Oder wenn man eingeladen ist und kriegt was zu trinken angeboten, dass einem dann einfällt, nee, ich trinke keinen Alkohol, ich will damit nichts zu tun haben. Also ist da Achtsamkeit immer auch ein Wächter, der uns sozusagen begleitet und sagt, Achtung, denk dran, so und so war das. Ja, das hat der Buddha gesagt oder nicht. Ich habe ein sehr schönes Gleichnis gefunden, wo die Eigenschaften von Sati noch mal ein bisschen ins Bild gerückt sind. Das ist das Gleichnis von der Festung. Vielleicht kennt ihr das. Da heißt es, so wie eine Festung einen Torwächter hat, der klug, fähig und verständig ist, der Fremde draußen lässt und bekannt einlässt, ebenso ist ein edler Schüler achtsam. Ein edler Schüler mit Achtsamkeit als Torwächter gibt das Untaugliche auf und entwickelt das Taugliche. Er gibt das Tadelswerte auf und entwickelt das, was ohne Tadel ist und innerlich rein. So, das ist ein Stück weit eine Ebene, wo es einen Streit innerhalb der buddhistischen Bewegung gibt, weil da Achtsamkeit unterschiedlich eingeschätzt wird. Hier wird mit aller Deutlichkeit gesagt, dass dieser Torwächter, Achtsamkeit, eine Aufpasserfunktion hat. Also dieser Torwächter heißt es, ist klug, fähig und verständig. Das bedeutet, er guckt mal, was passiert gerade und beurteilt das, was da passiert und handelt danach. Das ist nicht ein Torwächter, der, wie manchmal gesagt wird, man muss nur beobachten, nur gucken, was los ist. Der dann abends seinen Chef sagt, ja, ich habe genau geguckt. Es sind 270 Leute gekommen, 3 Banditen waren dabei, 4 Attentäter und 2 Spione. Dafür wird er nicht gelobt, da wird er einfach entlassen. Sondern er muss sagen, nein, du kommst hier nicht rein und du, ich kenne mal, du bist in Ordnung, du kommst rein. Und das ist die Aufmerksamkeit. Das ist die Aufgabe von Sati, nicht nur ja, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das, alles so hinnehmen, sondern unterscheiden, werten und sagen, ja, nein. Ja, das ist der entscheidende Punkt. So, jetzt komme ich nochmal im engeren Sinne auf das Thema Achtsamkeit als 7. Glied des Achtpfades. Das hat ja da nochmal eine Besonderheit und die ist euch auch bekannt. Jetzt wird nämlich diese Übung in den Mittelpunkt gerückt. Das ist die eigentliche Aufgabe hier in diesem Abschnitt. Und deshalb wird Sati hier auch ein Stück weit anders beschrieben. Was ist rechte Achtsamkeit? Nachdem ein Mönch Verlangen und Besorgtsein hinsichtlich der Welt abgelegt hat, verweilt er beim Körper in der Betrachtung des Körpers, unermüdlich, klar bewusst, achtsam. Bei den Gefühlen in der Betrachtung der Gefühle, bei den Herzensregungen in der Betrachtung der Herzensregung, bei den Erscheinungen in der Betrachtung der Erscheinungen, das nennt man rechte Achtsamkeit. Hört sich ein bisschen anders an, ist aber im Kern das Gleiche. Was hier angesprochen ist, sind die 4 Satipatthana. Und dieser Abschnitt, den ich vorgelesen habe, ist ein sehr knapper Abschnitt, aber es ist voller Inhalte. Da ist das ganze Programm mit genannt. Die Hauptintention, die hier aufgezeichnet ist, ist die Übung, die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit von außen, von der äußeren Welt, nach innen zu lenken und innen zu verankern. Und ihr habt gehört, die Formulierung Verlangen und Besorgtsein hinsichtlich der Welt ist abgelegt. So wie, ich sag mal, eine Fußballmannschaft in ein Trainingslager geht und dann alles zu Hause bleibt, was zu Hause ist, sondern die sind im Trainingslager, ist in diesem Moment der Übung die Aufmerksamkeit des Geistes eben nicht in der Welt, sondern bei den Faktoren, die ich genannt habe. Das heißt, in anderen Worten, die fünf Hemmungen, die normalerweise Grundlage unserer Gemütsaktivität, unserer Denkweisen sind, die alle weltbezogen sind, die bleiben draußen und anstelle dieser fünf nehmen vier andere den Platz ein, nämlich die eigene Körperlichkeit, die eigenen Gefühle, die Herzensregungen und das, was Erscheinungen genannt sind. Und diese Achtsamkeit ist sozusagen im Verbund von einer Dreiheit von psychischen Faktoren, die auch genannt sind. Ich habe sie vorgelesen. Das heißt, der Betreffende, der da übt, ist Atapi, er ist unermüdlich. Da kommt der Punkt der Mühe wieder rein. Er bleibt dabei, er lässt sich nicht ablenken, er gibt sich Mühe, er geht rein in die Aufgabe. Dann heißt es Sampajano. Er ist klar bewusst, er kriegt mit, er sitzt nicht eine Stunde auf der Matte und fragt sich nachher, wo war ich denn eigentlich, was war denn los in der Stunde? Sondern wie der Torwächter kriegt er mit, was passiert. Er ist geistig präsent. Und das Letzte ist das Achtsamkeit im engeren Sinn jetzt. Er erinnert sich immer, um was es eigentlich geht. Denn jeder, der ein bisschen meditiert hat, weiß ja, dass nach 3 Sekunden der Geist gar nicht mehr beim Atem ist, sondern bei dem Hund zu Hause. Ob der genug Futter hat oder ob Maxi die Mails gecheckt hat oder was auch immer. Und da kommt Sati ins Spiel. Sati sagt dann, du wolltest doch eigentlich beim Atem bleiben. Ja, ja, mach ich. Und schon ist man bei der Katze oder weiß ich, beim nächsten Urlaub oder bei dem, was man übermorgen im Büro machen will. Schon kommt Sati wieder, du wolltest doch bitte schön, ja, ja, ich wollte beim Atem bleiben. Das ist die Aufgabe von Sati. Immer wieder zurück, immer wieder sich erinnern, was ist meine Aufgabe, wie funktioniert's, wie muss ich damit umgehen. Bleibt eine spannende Frage, wohin führt Sati? Wozu macht man das? Was ist sozusagen die Fokussierung? Und da ist es so, dass am Anfang des Satipatthana Sutta das in dürren Worten, aber in klaren Worten gesagt wird, was die Langzeitperspektive davon ist. Satipatthana führen zu was? Zur Läuterung der Wesen, zum Untergang von Schmerz und Gram, zur Verwirklichung von Nibbana oder zu einem von 2 Früchten, die letztendliche Erkenntnis, sprich Befreiung, oder Nichtwiederkehr. Das ist attraktiv. Also das ist das, was Dhamma anzubieten hat. Mehr ist da nicht. Ja, das ist es. Und da dieses in Verbindung steht mit Sati und Satipatthana, haben viele in unserer Tradition den Schluss gefasst, ja, dann brauchen wir Samadhi gar nicht. Dann genügt es mit Sati und Satipatthana direkt auf Nibbana anzusteuern. Ja. Das ist sozusagen die Vipassana-Szene oder ein Teil dieser Szene, die sagt, ach, achtfacher Pfad, wir wissen das besser, wir brauchen im Grunde nur 7. Und da steht's, Satipatthana führt zu Nirvana. Und das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum, der schon darin klar wird, wenn man das Anapanasati-Sutta, also die Sutta, die sich mit der Atembetrachtung beschäftigt, mal näher anguckt. Da wird man sehen, wie der Buddha beschreibt, dass die entfaltete Achtsamkeit zu den 7 Erweckungsgliedern führt. Das erste dieser Erweckungsglieder ist Sati selbst und das letzte der Erweckungsglieder ist Upekka, Gleichmut. Und dazwischen liegen alle die Schritte der Gefühlserhöhung inklusive P, Piti, Sukha, Pasadi und. Also die ganze Leiter bis zu Upeka. Und was ist Upeka? Das ist der entscheidende Punkt des vierten Jhana, der vierten Vertiefung. Mit anderen Worten, Satipatthana und Sati im tieferen Sinne ist das Hauptinstrument von der Achtsamkeit zu den Jhanas, zur Sammlung im engeren Sinne zu führen. Und damit sind wir logischerweise auch angelangt an dem letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, Samma Samadhi, rechte Sammlung im engeren Sinn. Wenn der Buddha über Samadhi spricht, hat er viele Ansätze, wie oft, viele Zugänge, viele Möglichkeiten, aber in den allermeisten Fällen spricht er über die Jhanas, über die inneren Zustände der Versenkung, der Vertiefung, also diese vier Jhanas. Das ist ein Stück weit der Königsweg, der in den Sutten am allermeisten auftaucht. So, wenn der Otto-Normal-Verbraucher das jetzt hört, hat er oft das Empfinden, oh, Samadhi, Jhana, wow. Das klingt sehr fremd, sehr weit, sehr zukünftig, hat mit uns im Moment nichts zu tun, kommt irgendwann, aber man spürt so eine innere Distanz. Und das ist einerseits berechtigt, und andererseits nicht berechtigt. Warum ist das nicht berechtigt? Damit fange ich mal an. Der Buddha beschreibt ja immer wieder die kosmischen Entwicklungszyklen in der Existenz. Und er sagt, am Anfang jedes Weltzyklus sind fast alle Wesen brahmischer Natur. Zweite brahmische Stufe. Das heißt, alle Wesen und alle, die hier sitzen, haben oft und oft schon diesen Zustand aller Jhanas erlebt, waren da zu Hause, haben gedacht, das ist mein Normalzustand. Während alle Daseinsformen, die wir jetzt erleben, als Sinneswesen Degenerationserscheinungen sind. Von daher gesehen ist der Samadhi-Zustand existenziell gesehen eher der Normalzustand, und wir sind so ein bisschen Abfallprodukte. Und daraus ergibt sich, wenn man das so sieht, eine Möglichkeit, und ich sage eine Notwendigkeit, daran wieder anzuknüpfen. Das heißt, wieder an das, was wir an vergessener eigener Existenz erfahren könnten, wieder sozusagen hervorzulocken. Das macht damit Beginn, dass man einfach in sich so eine unbekannte, stille, leise Sehnsucht spürt. Da muss es noch was geben, da muss noch was sein, da will ich wieder hin. Ja. Oder man hat vielleicht Erinnerungen, so vage Erinnerungen, irgendwann habe ich mal andere Dinge erlebt. Oder manchmal blitzt es auch in unsere Tage so hinein, dass man plötzlich in einem anderen Zustand ist, wo man sagt, ach, das ist ganz anders als mein normaler Alltag und da kommen solche Resterfahrungen wieder auf. Und die Idee ist, diesen Faden zu sehen, nach dem Faden zu greifen und ihn wieder aufzugreifen. Und, wenn man so weit gehen will, auch in der meditativen Praxis das praktisch wieder anzulernen, was ja aus unserem Leben weitgehend verschwunden ist. Aber unter einer anderen Perspektive ist Samadhi, sind die Jhana wirklich fremd? Weil in unserer Gesellschaft spielen die keine Rolle? Wer sowas heute macht, wer heute sagt, ich meditiere, ernsthaft meditiere, der setzt sich sozusagen gegen den Trend unserer Kultur. Er ist in dem Sinn ein Exot, weil er Dinge macht, was man nicht macht, was auch mehr oder weniger in unserer Gesellschaft unbekannt ist. Das mag für uns ein bisschen anders sein, weil wir viele Buddhisten kennen, aber so der normale Mensch, der kann mit Samadhi, mit Jhanas und diesen Dingen überhaupt nichts anfangen. Und da kann man mit Recht sagen, wer eine Samadhi-Erfahrung hat, zumal wenn es tiefere Erfahrungen sind, dann macht er etwas Übermenschliches, Außergewöhnliches, weil er in diesem Moment sein menschliches Dasein transzendiert hat und in dieser Zeit auf der brahmischen Ebene sich bewegt. So, also, da muss da jeder gucken, wie er damit umgeht. Letztendlich ist völlig klar, die Freiheit aus dem Samsara gibt es nicht ohne diesen Zwischenschritt. Ob man sagt, der steht für mich jetzt an oder ob man sagt, der steht für mich später an, ist eine zweite Frage, die entscheidet jeder für sich. Aber letztendlich gilt Panya, Sila, Samadhi, Vimutti. Diese Reihenfolge ohne die Jhanas bzw. ohne adäquate innere Zustände ist nichts zu machen. Jetzt will man vielleicht wissen, was ist Samadhi denn? Womit haben wir es denn konkret zu tun? Da habe ich eine Formulierung gefunden, die der Fritz mal geprägt hat. Er hat aus der M44 einen Satz wiedergegeben. Des Herzens Einkehr auf seinen Gipfel, das ist Herzenseinigung. Das ist eine eher poetische Ausdrucksweise, um was es geht, aber es deutet an, es deutet richtig ein, um was es geht, nämlich um einen Zustand der jenseits der weltlichen Vielfalt, der weltlichen Rasereien, des weltlichen Interesses. Samadhi ist im Kern die Fähigkeit, bei sich innen zu bleiben. Also, gesammelt sein bei sich, so etwas wie eine Einheitlichkeit, eine Einheit zu spüren, die jenseits von Zerfaserung, von Vielfalt, von Komplexität ist, das bei sich bleiben, das ist ein Wesensmerkmal von Samadhi. Und jetzt lasse ich den Buddha nochmal sprechen, weil der jetzt nur klar definiert hat, auch mit den einzelnen Eigenschaften, wie diese Samadhi-Zustände ja, zu beschreiben sind. Das ist jetzt die bekannteste Beschreibung, die immer wieder vorkommt. Was ist rechte Sammlung? Da tritt ein Bhikkhu fern von sinnlichem Verlangen und fern von unheilsamen Dingen in die erste Vertiefung ein und verweilt in ihr. Sie ist gekennzeichnet von Überlegen und Bedenken und aus Abgeschiedenheit hervorgegangenes Entzücken und Seligkeit zeigt sich. Nach dem Zur-Ruhe-Kommen von Überlegen und Bedenken tritt er in die zweite Vertiefung ein und verweilt in ihr. In der Ruhe und Einheit des Gemütes. Sie ist ohne Überlegen und Bedenken und sie kennzeichnet aus Sammlung hervorgegangenes Entzücken und Seligkeit. Nach dem Verblassen des Entzückens tritt er in die dritte Vertiefung ein und verweilt in ihr. Er verweilt gleichmütig, achtsam, klarbewusst und verspürt ein Wohl mit dem Körper, von dem die Edlen sagen, der gleichmütig Achtsame befindet sich im Wohl. Nachdem er Wohlempfinden und Schmerz überwunden hat und frühere Freudigkeit und Missmut geschwunden sind, tritt er in die vierte Vertiefung ein und verweilt in ihr, der Reinheit von Gleichmut und Achtsamkeit, frei von Schmerz und Wohlempfinden. So, das ist ein Programm, muss ich sagen. Also da steckt es wirklich drin. Und da sehen wir auch, dass das eine eigene Welt ist. Da ist die Entdeckung von Amerika ist eine Entdeckung. Aber hier haben wir es mit einer wirklich ganz anderen Dimension zu tun. Ihr habt rausgehört, dass die wichtigste Erscheinungsform von Samadhi diese vier Vertiefungen sind. Und diese Vertiefungen sozusagen in absteigender oder aufsteigender, je nachdem, wie man will, in verschiedenen Graden sozusagen möglich ist. Und die will ich nochmal kurz umreißen, weil jede dieser einzelnen Stufen unterschiedliche Eigenschaften hat. Der erste Punkt war, dieser Zustand ist fern von sinnlichem Verlangen und fern von unheilsamen Dingen. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Weltliche Gedanken bleiben außen vor für die Zeit. Da ist kein Denken an Sinnesdinge, keine Aversion, keine Lethargie, keine Aufgeregtheit, kein Zweifel, sondern ist der Blick nach innen gerichtet. Die Sinnentätigkeit, die schweigt mehr oder weniger, im Idealfall findet die nicht statt. Und statt der 5 Hemmungen, die unsere Geistigkeit normalerweise prägen, sind hier 5 andere Faktoren genannt, die jetzt dominieren, die jetzt die Psyche charakterisieren. Die eine habe ich genannt, und die müsst ihr die ganze Zeit mitdenken, das ist das Phänomen der Einheitlichkeit. Die geistige Betrachtung ist sozusagen nicht zerflettert, nicht zerfahren, nicht ja, irgendwie zersplittert, sondern ist in einem ja, kompakten System sozusagen zu Hause. So, und die einzelnen Schritte haben jetzt besondere ja, Eigenschaften noch. Bei der ersten Vertiefung wird gesagt, da ist noch Überlegen und Bedenken. Und das sind Sinnestätigkeit, geistige Tätigkeit, das ist ein Denkvorgang. Warum? Auf dieser Ebene der Meditation braucht es noch einen Geist, der dir sagt, oh, jetzt bist du in dem Zustand, du musst aber da raus, da musst du das und das machen. Und die zweite Ebene ist das Prüfen. Ja, jetzt ist es in Ordnung, weiter so. Also in der ersten Vertiefung wird noch gedacht. Nicht so wirklich Verrücktes, aber in Bezug auf Meditation. Das Wichtige, vielleicht für uns wichtiger, dass da jetzt 2 neue Emotionen da sind. Piti und Sukha. Piti mag man beschreiben als innere Fülle, Jubel wird manchmal gesagt, es gibt es in ganz unterschiedlichen Ausführungen, aber es ist so Art, ist alles da, was ich brauche emotional. Und Sukha ist noch eine feinere geistige Art der Freude, die da doch drüber steht. Und der nächste Übungsschritt, der zu vollziehen ist, wenn man so weit gekommen ist, dass man diese Freude, die man vielleicht das erste Mal erlebt oder nur kurz erlebt oder partiell erlebt, nun in sich stabilisiert und den ganzen Körper damit durchdringt und durchdrängt, dass der ganze Körper erfüllt ist von dieser anderen Art von Emotionalität. Da gibt es ein schönes Gleichnis vom Bademeister, der Badepulver hat. Das ist ja trocken. Unser Körper ist an sich trocken. Ne? Und dieses Bademittel wird mit Wasser gemischt. Muss man noch ein bisschen kneten und machen tun. Das ist die Aktivität, die im ersten Jhana noch da ist. Das Denkerische. Wird sozusagen geknetet, bis der ganze Ball sozusagen durchtränkt ist und nicht tröpfelt, aber auch nicht trocken ist. Das ist die erste Aufgabe. Jetzt kommt die zweite Vertiefung. Wir bleiben ja nicht bei den Anfängern, sondern wir machen gleich weiter. Da ist der durchgängige Punkt wieder diese Einheitlichkeit. Ja, das bleibt immer. Aber was jetzt interessant ist, da ist Piti und Sukha noch da oder wieder da, aber noch in verstärktem Maß. Reiner, intensiver, noch stärker, noch attraktiver, sprich der Geist wird noch intensiver nach innen gezogen und sozusagen kann noch leichter da innen bleiben. Die erste Emotionalität war sozusagen bestimmt von der Abgeschiedenheit von der Welt und die zweite ja, freudige Situation entsteht dadurch, dass Sammlung im engeren Sinne entsteht. Warum? Weil jetzt Denken und Überlegen auch noch aufgehört haben. Daran sehen wir schon, dass Samadhi immer die Neigung hat, stiller zu werden, von weniger Faktoren bestimmt zu werden, immer einheitlicher zu werden, immer mehr sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und da ist das Gleichnis, da ist ein See, ein Teich, da sind Lotusblüten drin, Lotuspflanzen, und von unten wellt kühlendes Wasser hoch. Da seht ihr schon, da ist noch weniger Aktivität, muss gar nichts mehr machen. Diese Freude steigt von alleine auf, die kommt und kommt und kommt und spült, ohne dass was machen muss. Und wieder gilt, festhalten, in dem Falle wirklich festhalten und gucken, dass diese Emotionen sich im Körper verbreiten, dass der Körper das lernt, dass es das gibt, dass es zur Verfügung steht. Warum? Das hat ja den positiven Effekt, je mehr ich das habe, umso weniger werden Sinnesreize für mich interessant. Wenn ich das habe, will ich gar keinen Kontakt zu den sonst reizvollen Dingen der Welt haben. Und bei der dritten Vertiefung, zu der wir jetzt kommen, da passiert vielleicht etwas, was ihr merkwürdig empfindet, denn das Entzücken verblasst, das hört auf. Da denkt mir vielleicht, verdammt nochmal, jetzt habe ich es gerade gehabt, jetzt war ich soweit nach all den Jahren des Trainings mal 2 Sekunden Pity gehabt und jetzt sollte es schon wieder aufhören. Aber der Hintergrund ist ein anderer. Wer sich in diesen Zustand hineingewöhnt hat, der wird auf einmal feststellen, dieser innere Jubel, der stört mich. Das ist einfach zu wild. Diese Freude ist mir zu anstrengend, ist mir zu wild. Ich will darüber hinaus. Aber der Betreffende fällt nicht in ein Loch, sondern jetzt kommt Sukha erst richtig ins Spiel. Sukha sagt, hier bin ich nehme dich auf und bei mir hast du es viel besser, hier ist es viel stiller. Ja. Und es drückt sich auch in dem Gleichnis aus, das jetzt folgt. Da heißt es wieder, da ist ein Teichensee, Lotusblüten sind da drin, aber das Wasser steht still. Da strömt nichts mehr, sondern das Wasser, das kühlende Wasser ist einfach da. Keiner muss was machen, keine Bewegung dabei und trotzdem nichts als Zustand der inneren Freude und der Zufriedenheit. Und wieder die Aufgabe, guckt euch das an, diese Emotion. Lernt das Gefühl kennen, haltet es fest, verteilt das bis in die letzten Poren und macht euch damit frei von all den Abhängigkeiten der Sinnesdinge. Bleibt nach meiner Rechnung die 4. Vertiefung übrig. Ich hoffe, ich habe keine ausgelassen. Und da passiert etwas, was vielleicht auch merkwürdig ist, denn jetzt verschwindet auch noch Sukha. Manchmal wird Seligkeit dazu gesagt. Das hört auch noch auf. Vielleicht wird man spätestens da ein bisschen skeptisch. Jetzt hört doch das auf, was ich eigentlich will. Ja, ich will doch Freude, ich will doch Zufriedenheit, ich will doch Glück. Und da sagt der Buddha im Kern, ja, will man, aber nur so lange, bis man erkennt, dass auch die feinste, subtilste, erhabene Freude als Gefühl immer noch eine Störung ist. Und auch diese Störung muss weg. Was heißt, muss nicht weg, aber auch diese Störung kann man noch beseitigen. Was dann übrig bleibt, ist Upeka. Upeka ist ein Gefühl, aber es ist ein Gefühl, das weder ein freudvolles Gefühl ist, noch ein unangenehmes Gefühl, sondern eines in der Mitte, weder noch, gleicher Mut, keine Zuneigung, Abneigung, sozusagen ein stillstehendes Wasser. Und das Bild hier ist, da ist ein Mann, der hat ein weißes Tuch über sich. Von diesem Menschen sieht man gar nichts mehr. Nur weiß, und weiß ist ja das Symbol für Helligkeit, für Reinheit, für Überweltlichkeit. Also da ist der alte Mensch sozusagen, ist da gar nicht mehr existent. Der ist für diese Zeit völlig verdeckt von dieser erhabenen inneren Situation von Gleichmut. Und Achtsamkeit, nicht vergessen, die bleibt auch noch da. Ja. So, das sind die 4 jetzt in einem Galoppritt, aber ihr habt ungefähr, glaube ich, eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Was man nicht glauben soll, ist jetzt, dass in der meditativen Praxis diese einzelnen Abteilungen so klar abgegrenzt sind. Ja, psychische Entwicklung ist ja anders, als es in den Lehrbüchern steht. Da gibt es nicht feste Grenzen und Sprünge und so, sondern es ist ja eine graduelle Entwicklung. Man macht mal da einen Vorstoß, dann fällt man da ein Stück weiter zurück. Es ist gar nicht so einfach festzustellen, wo bin ich denn? Das ist aber auch nicht entscheidend, wenn man sozusagen die Richtung weiß, wenn man sich erinnert, die Richtung heißt immer mehr Vereinheitlichung, immer mehr Stille, immer mehr Ruhe, aber nicht ein Verlust von Lebensqualität ist damit verbunden, sondern im Gegenteil, die Aktivität wird immer weniger, aber der Effekt wird immer größer. Also das immer weniger heißt auf Deutsch immer mehr. Was ich noch kurz ansprechen will, man fragt sich, ja, wie komme ich jetzt in diese Jhanas? Hört sich alles gut an, wie mache ich es? Werden eigenes Kapitel Wert, Rechte, Achtsamkeit in Bezug auf den Atem. Also Atembetrachtung, das ist die Meditation, über die der Buddha selbst diese Zustände erreicht hat, wo er das, was ich vorhin angedeutet habe, sozusagen anwendet auf dieses konkrete Meditationsobjekt, das Beschäftigen mit dem eigenen Atem, die Wendung nach innen, die Vereinheitlichung der Wahrnehmung, der Erfahrungen, die man da macht. Der Buddha nennt das 16 verschiedene Schritte und Stufen und sagt am Ende, wer das übt, vervollständigt alle 7 Erweckungen und wer das übt, erreicht alle 4 Jhanas, sprich auch Upeka. Und wer Upeka erreicht, hat ein geistiges Präzisionsinstrument in der Hand, Existenz zu durchschauen und Existenz in der Hinsicht zu beenden, dass ja Dukkha damit beseitigt werden kann. Da habe ich ein bisschen jetzt schnell gemacht, weil ich so einen kleinen Seitenblick hier gemacht habe. Letzter Punkt, da bin ich zu Ende. Was man sich klar machen muss, Samadhi ist das Kernstück der Dhamma-Praxis. Von der Außenperspektive. Jeder hat so seinen Punkt, wo er oder sie gerade ist, aber in der Gesamtperspektive ist Samadhi das Kernstück der buddhistischen Praxis. Und das sagt der Buddha betont in der M117, wo er sagt, ich will euch Samasamadhi zeigen. Und dann erklärt er die 7 Schritte auf dem 8-Pfad und sagt am Ende, diese 7 Schritte, haben wir vorgestern besprochen, diese 7 sind Voraussetzungen und unterstützende Faktoren für Samadhi. Das heißt, der ganze Aufwand des 8-Pfades läuft auf den 8. Punkt hinaus. Alle 8 sind nur Zubringer für Samadhi. Warum? Weil Samadhi Zubringer ist für Einsicht und Einsicht ist die Öffnung, die Tür zur Befreiung. Damit, mit Samadhi, endet auch der Weg in das Ziel, weil mit dieser Übung der 8-Pfad auch sein Ende hat. Und ich will dem Buddha das letzte Wort geben, der das Ganze nochmal zusammenfasst. Dem Recht Anschauenden entsteht rechte Gemütseinstellung. Dem das Gemüt recht einstellen, entsteht rechte Rede, rechtes Handeln, rechte Lebensführung, rechtes Mühen, rechte Wahrheitsgegenwart, rechte Einigung. Dem Recht Geeinten entsteht rechtes Kennen, Wissen. Dem Recht Kennenden entsteht rechte Erlösung. Und darum geht's.